Um Leben und Tod.
Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen des Todes.
Mit mir Johannes.
Und ich bin Luis.
So, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder angeschaltet habt. Es ist Samstag 0 Uhr für die frühen Vögel. Ne? Neue Podcast-Folge, eure Fragen, unsere Antworten, Q&A Folge 9. Und ich beginne mit einer kleinen Geschichte, die Jackie auf Insta geschrieben hat. Jackie, danke dafür. Wir haben gestern noch geschrieben. Und zwar schreibt sie: Meine Tante lebt in ein Haus in Köln mit dem Garten direkt zu den Zuggleisen und neben deren Grundstück ist auch ein Personenübergang mit Schranken, aber keine Bahnstation. Der Übergang ist ein relativ beliebter Ort für Suizide.
Alter.
Beliebt hat sie in Anführungszeichen natürlich geschrieben.
Ja, ja, aber solche, wird oft da gemacht.
Halt, solche Orte gibt es tatsächlich.
Das ist verrückt, ja.
Naja, bei einem dieser Unglücke hat die Polizei oder wer das in solchen Fällen macht, eine Zeit lang eine abgetrennte Hand nicht finden können beim Einsammeln der Überreste.
Was, oder?
Ja, schreibt sie. Und einige Tage später hat meine Tante dann besagte Hand in einem ihrer Blumenbeete entdeckt. Stell dir
das
vor,
das ist krass.
Du bist gerade irgendwie so am Unkraut jäten oder willst so die Erdbeeren ernten, die du da angepflanzt hast, und plötzlich siehst du so einen Finger und dann eine ganze Hand da irgendwie.
Das ist ja auch, also für jemanden, der damit nichts zu tun hat, das ist krass, ja Horror.
Oder? Ja.
Oh. Ich denke mir auch, also, wie ist die Hand da hingekommen? Also, logisch, wie sie da hingekommen ist, ne? Aber.
Das wird die dann schon wissen, diese Frau, oder?
Nee, nein, also ich meine, ich stelle mir das so vor, dass so ein Garten halt neben den Gleisen ist und da sind doch meistens noch so Schallabtrennungen drüber, oder nicht?
Ja, bei ihr wahrscheinlich nicht, ja.
Ja, oder auch nicht, aber dann muss ja die Hand dahin geflogen sein.
Ja, ja, sicher.
Darum geht's mir.
Ja,
jetzt.
Genau. Ja. Ja, oder ein Vogel oder so, ein Rabe hat die hat da rumgepickt, hat die geschnappt und dann da fallen lassen. Man weiß nicht, wie auch immer.
Krass.
Auf jeden Fall, krasse Geschichte, Jackie.
Ja, naja, gut, aber also logisch, man kann halt auch nicht alles finden und die Polizei durchsucht wahrscheinlich auch nicht die Blumenbeete in den Nachbargärten.
Nein, das glaube ich auch nicht, ja. Ich hatte das auch mal, so einen Zugeinsatz oder einen Schieneneinsatz, und dann haben wir da auch irgendwie, ich habe mir da echt Mühe gegeben, alles gründlich, da war ich ganz jung, weiß ich noch, irgendwie wie du eigentlich, 20 Jahre oder so, und habe da zusammengeglaubt, und dann habe ich auch den einen Polizisten gefragt, so, ja, boah, krass, was macht man denn jetzt, wenn wir da irgendwas nicht finden oder so, weißt du, was er gesagt hat?
Nee.
Ach, das holen dann die Vögel und der Regen wäscht den Rest weg.
Krass, aber hat er recht, ja, so ist es halt.
So ist es halt, ne? Auf jeden Fall, zum Abschluss schreibt sie, ich bin gespannt auf eure neue Folge, habe euch erst kürzlich kennengelernt und seither viele Folgen gehört. Also, liebe Grüße aus dem Sauerland und von uns natürlich zurück ins Sauerland. Wir freuen uns über Nachrichten von euch. Ihr könnt uns jederzeit schreiben, und zwar unter podcast@bestattungen-burger. Das machen viele.
Machen das echt so viele.
Luis verdreht die Augen. Das ist aber ungerechtfertigt.
Schreibt vielleicht einfach auf Instagram oder in die Podcast-Kommentare auf Spotify.
Das könnt ihr natürlich auch machen.
Das ist viel, viel, viel besser.
Kommen wir zur ersten Frage.
Ja. Die Christine fragt, wie läuft es ab, wenn jemand, der in einem anderen Bundesland wohnt, von euch in seiner Heimat, dem anderen Bundesland, bestattet werden möchte? Ja, das läuft eigentlich ganz einfach. Das haben wir schon echt eigentlich oft, ne?
Mhm.
Also, dass jemand quasi woanders stirbt, auch relativ weit entfernt, und wir bestatten dann hier bei uns. Und dann ist es im Prinzip so, dass wir halt hinfahren. Also, ich bin schon nach Berlin gefahren, habe dann den Verstorbenen abgeholt. Ich war auch schon in der Schweiz, ich war schon...
Was war das Weiteste, was du hattest?
Ja, ich persönlich...
Ja, ja, du?
Ich glaube, Schweiz oder Berlin.
Schon, ne?
Ja, ja.
Ist Berlin weiter als Schweiz? Denk schon, oder?
Ja, sicher.
Naja, wobei, nee.
Nach Berlin ist man ganz schön schnell hochgefahren irgendwie dann doch. Aber da war ich auf jeden Fall dann, wo war ich denn da, in einem Krematorium? Das war auch krass, das waren ganz andere Dimensionen als hier. Halt wirklich ein Korridor und links und rechts überall die Kühlungen und halt, also... richtige Kühlungen. Da passen, keine Ahnung, wie viel da reinpassen, wahrscheinlich 100 in eine. Wäre jetzt grob geschätzt.
Ja.
Und dann hast du dann den Korridor und dann sind da halt aber 5 Stück auf der linken und auf der rechten Seite jeweils. Mhm. Also sehr, sehr, sehr krass. Und dann sind wir da hingefahren und dann haben wir da dann den Verstorbenen übergeben bekommen und sind dann wieder zurückgedüst, sag ich mal. Da fährt man dann oft in der Früh einfach los, nimmt sich noch ein Energy mit. Und dann macht man da so eine Tagestour. Aber ich muss sagen, mir machen die Touren immer Spaß.
Glaube ich, ja.
Also das ist dann immer zu zweit. Dann hat man da ein bisschen Fahrt. Natürlich musst du dann auch noch beurkunden in Berlin. Dann ist auch ein bisschen größer als bei uns hier alles. Aber lustigerweise kennt man das dann schon da alles. Ich war dann auch im gleichen Standesamt. Und dann erkennst du auf einmal alles wieder. So, ach stimmt, da war ich ja letztes Mal, weil ich war schon 2 oder 3 Mal in Berlin. Und ja, wir fahren dann dahin, die Familie beauftragt uns dann hier, also meistens wohnen die dann hier und wollen dann halt den Verstorbenen auch hier haben. Und so läuft es dann.
Ich denke, ich hatte so das Gefühl, dass die Christin darauf abgezielt hat, dass wir sie oder halt in der Familie bestatten sollen.
Glaubst du?
Ja, hatte ich so das Gefühl. Oder es war vielleicht die Frage, ist es möglich? Und ja, das ist schon auch möglich. Also sprich, wir sind ja in Bayern. Also wenn jetzt jemand aus Hessen sagen würde, bitte holt dort ab und überführt nach Baden-Württemberg. Das machen wir natürlich auch. Ja. Ich meine, es gibt natürlich schon Distanzen, wo dann die Entfernung auch einen gewissen Preis dann kostet. Das muss man halt überlegen und so. Aber prinzipiell
ja, logisch, ne, machen wir das. Ist halt ein immenser Aufwand für uns.
Genau, genau.
Aber das funktioniert. Und wir haben auch schon Bestattungen woanders durchgeführt, in München oder so.
Ja, genau. München, also
das machen wir schon auch. Das ist so ein Irrglaube, dass man sagt, ein Bestatter ist dem Gebiet zugeordnet und den muss man dann auch nehmen.
Ja.
Das ist Quatsch. Man kann sich raussuchen, wen man will. Wenn jetzt jemand aus Hamburg unbedingt uns haben will,
Kein Problem.
Ist kein Problem. Kostet dann halt entsprechend auch, weil es ist halt einfach für uns ein Riesenaufwand von hier aus. Aber wäre theoretisch möglich.
Ja. Okay, wir rushen zur nächsten Frage. Jasmin möchte wissen, braucht man als Bestatter einen Personenbeförderungsschein? Das war eine lustige Frage.
Ja, das ist irgendwie... Also ja, ich verstehe die Frage auch, weil...
Wirklich? Wieso?
Naja, oder... Ja, keine Ahnung. Also ich weiß natürlich die Antwort, aber... Aus deren Sicht zuerst mal, weißt du, was ich meine?
Ja.
So dieses, du sitzt dann in einem Auto und hast halt 2 bis 4 Verstorbene hinten drin.
Und das ist genau der Punkt. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ja. Es sind ja keine Personen.
Rechtlich gesehen, ja.
Genau.
Das ist relativ schwierig tatsächlich. Du musst schauen, von welcher Rechtssicht du da drauf guckst. Also aus der einen Sicht ist ein Verstorbener eine Sache.
Ja.
Auf der anderen Seite, also das Persönlichkeitsrecht endet mit dem Tod, sowas glaube ich, aber nicht, es erlischt nicht automatisch alles. Also du darfst nicht einfach mit einem Verstorbenen machen, was er will, was du willst. Ne?
Das ist schon klar. Aber
dafür wurde dann das eigene Gesetz erschaffen, Störung der Totenruhe.
Ja.
Aber rechtlich gesehen fällt der Verstorbene schon erstmal unter den Begriff der Sache.
Richtig, ja. Und bei der Personenbeförderung, da geht es hauptsächlich um Sicherheit des lebenden Menschen.
Und ich glaube auch um Anzahl, ne?
Ja, ja, genau.
Also wenn du dann, ich glaube, wenn du kommerziell quasi
genau,
10 Leute von A nach B bewegst.
U-Bahn-Fahrer etc., ja. Dann die haben alle diese spezielle, ich weiß nicht, ob man das jetzt Ausbildung oder Fortbildung, was auch immer nennt.
Naja, ja.
Die müssen sicher eine Prüfung auch ablegen.
Ja, bestimmt.
Genau. Aber um diese Frage, liebe Jasmin, mal direkt zu beantworten, nein, das braucht man nicht.
Glaubst du, man braucht als Pilot einen Personenbeförderungsschein? Weil du beförderst ja auch Personen.
Safe. Ja.
Safe, das hört sich, bei dir hört sich das irgendwie lustig an.
Ja?
Ja.
Luis lacht sich tot. Nadine und ich, wir waren vor 2, 3 Tagen in unserer Lieblingskneipe, haben ein bisschen Würfel gespielt, Kniffel. Und wir sind tatsächlich früher heimgegangen, weil wir waren irgendwie so genervt vom Nachbartisch.
Ich
weil,
war schon da, das war ja, pass komisch. Auf,
da saßen 3 Pärchen, also 6 Personen. Das waren junge Studenten und Studentinnen. Und die haben da auch Kniffel lustigerweise gespielt und die haben sich unterhalten. Frag mich nicht über was, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, boah krass, schlimmer kann man nicht Gen Z-mäßig sprechen. Heftiger als ihr sozusagen, ja.
Echt?
Also da ist ja safe noch easy
safe
dieses Wort.
Normal, ja.
Die haben gesprochen irgendwie. Ich kann das gar nicht wiedergeben, will ich mich jetzt auch nicht verpflanzen. Aber irgendwie, das hat mich dann innerlich so aufgeregt, was übrigens ein Zeichen dafür ist, dass man älter wird. Da legt man sich ja schneller auf und wird intoleranter.
Ja.
Also Luis, halt's Maul. Ja,
also du musst sagen, sicherlich.
Genau. Oh, sicherlich.
Du musst dich ein bisschen gebildeter ausdrücken als ich, ja. Ich darf das noch.
Okay,
mit 20.
Also gut. Ja. Die Fragen, die ihr gestellt habt, die sind übrigens sehr gut. Wir haben auch noch ein paar auf Lager, also bleibt weiterhin dran. Stellt uns gerne Fragen auf Instagram oder gerne auch per E-Mail und bewertet unseren Podcast.
Das ist wichtig. Bewertet unsere Show. Wir haben schon 1100 Bewertungen.
Habe ich gestern auch gesehen.
Super, super, wirklich. Da hilft ihr uns sehr. Also wenn euch das gefällt, was wir da jeden Samstag euch so ins Ohr rein labern, sage ich jetzt mal, reden, dann bitte, bitte bewertet uns, folgt uns und auch neuen Leuten schicken, damit wir größer werden. Vielleicht sieht man sich auch mal auf einer Live-Tour. Wer weiß. Ja, die nächste Frage. Wie wird ein Fötus bestattet? Das ist ein spannendes Thema. Wir haben auch relativ viele Kinderbestattungen oder Sternenkinder, würde ich sagen. Da muss man auch immer unterscheiden. Vom Bestattungsgesetz her ist es auch so, dass wenn ein Kind oder ein Kleines unter 500 Gramm ist und nicht gelebt hat, dann ist es nicht bestattungspflichtig. Also dann muss es nicht auf einem Friedhof beigesetzt werden. Sobald es gelebt hat, auch ganz egal vom Gewicht her, oder über 500 Gramm ist, dann muss es bestattet werden. Und das ist natürlich ein sensibles Thema, weil, keine Ahnung, vielleicht haben viele Eltern auch dann einen Kinderwunsch gehabt, versuchen es dann öfters, vielleicht klappt es nicht direkt beim ersten Mal und endlich schafft man es sozusagen, dann freut man sich darauf, eine Familie zu werden, zu gründen und dann stehst du auf einmal beim Bestatter, anstatt bei IKEA, wolltest das Kinderzimmer gerade einrichten, kaufst vielleicht noch da eine Wiege oder was weiß ich, was man da alles braucht und dann steht man auf einmal beim Bestatter und das ist schon, glaube ich, sehr, sehr, sehr heftig.
Weißt du, was wir ja letztens hatten oder ist auch aktuell gewesen der Fall? Da hatten wir einen Trauerfall, Eltern haben ein Kind verloren, eben Sternenkind auch, Klinikum, zwar weiter weg, hat gemeint, sie müssen nichts machen, nur hier unterschreiben oder hier sind die Papiere, aber wir kümmern uns um alles, also müssen quasi nicht bestatten. So, und dann irgendwie 10 Tage später ruft jemand anders aus dem Klinikum bei der Familie, bei den Eltern an und sagt so, ja, was ist denn, jetzt haben sie schon veranlasst, dass das Kind abgeholt wird, weil es war unter 500 Gramm, hat aber kurz gelebt.
Oh, und dann ist vorbei.
Ja, aber ist doch blöd, ne? Ja, also erst sagen sie so und dann aber doch so. Die waren völlig vor den Kopf gestoßen, die Eltern.
Ja, verstehe ich. Ist ja krass. Ich glaube, es ist dann auch eine Frage als Elternteil. Also wenn du dein Kind nicht bestatten musst, machst du es dann oder nicht?
Ja, weil die meisten machen es inzwischen.
Genau, die meisten machen es. Aber vielleicht andere wollen dann auch damit auch nichts zu tun haben, aber holt einen das dann ein. So, dann hast du dein Kind quasi einfach, wenn du es hart ausdrückst, hast du es beseitigt. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, es holt einen ein. Früher war das immer so, da konnte man es gar nicht bestatten.
Echt?
Die Klinik hat es dann entsorgt, alles und so. Ne?
War das so ja, Pflicht?
Ja. Nee, aber es gab früher so viele Themen, über die nicht gesprochen wurde. Okay. Hatte man kaum eine Chance. Wenn man sich rechtlich auf die Hinterbeine gestellt hätte, hätte man sicher nicht eine Chance gehabt. Aber wer hat es denn früher gemacht?
Okay, krass.
Ja.
Naja, also die Frage war ja, wie läuft das dann ab? Da gibt es viele Möglichkeiten. Gibt inzwischen auch sehr, sehr, sehr schöne so kleine Körbchen, so Kinderkörbchen geflochten. Also da geht es natürlich auch darum, sich dann ein kleines Körbchen rauszusuchen. Es gibt auch viel, was man mit Gedenkschmuck machen kann. So kleine Abdrücke, Fuß- und Handabdrücke von so dem kleinen Kind. Das ist dann, die machst du eigentlich immer, ne? Die sind eigentlich, die sehen sehr, sehr schön aus.
In Gips gegossen.
Genau. Nehmen wir auch echt sehr, sehr oft ab. So Silikonabdrücke von Hand und Fuß, sage ich mal. Und dann kann man entweder halt eine Erdbestattung machen oder eine Feuerbestattung. Genau, und dann, wir machen dann meistens noch so Lotbänder an den Sarg dran, wenn es eine Erdbestattung ist. Das sind so, wie beschreibt man das? Das sind so kleine, gibt es auch in Weiß, so dünne Bänder, die sehen eigentlich ganz schön aus, so schnörkelig verziert so ein bisschen. Und die werden dann um den Sarg einmal so rumgetackert und dann kann man damit den Sarg dann ablassen. Wird natürlich nicht gemacht wie bei einem erwachsenen Verstorbenen. Das sind ja brachiale Gurte, da ist teilweise der Gurt gefühlt größer als der Sarg dann.
Ja, stimmt.
Also ist ja wirklich so.
Ja.
Das heißt, man hat dann da diese Lotbänder. Und die macht man dann ran und dann wird das Kind eben beigesetzt oder halt eingeäschert. Und das ist jetzt so der, also es gibt ja noch viel mehr Möglichkeiten. Da könnte man eine eigene Folge zu machen hier.
Können wir vielleicht auch
mal machen, wenn ihr da Interesse dran habt.
Wenn ihr Interesse daran habt,
schreibt mal nochmal eine Folge,
Ja, schreibt es in die Kommentare,
Und genau, so ist da der Ablauf. Ich habe auf TikTok auch noch ein paar Videos dazu gemacht. Könnt ihr auch mal durchforsten, wenn es euch interessiert. Aber ist auch ein Thema, ich glaube, viele Bestatter wollen das auch nicht so machen. Und da kann man jetzt ein Fass natürlich drauf aufmachen. Manche Bestatter machen das dann und verlangen dann nichts dafür. Weißt du?
Ja, das finde ich seltsam, den Gedanken. Ich kann es schon emotional verstehen, weil die sagen, boah, krasses Schicksal, viel schlimmer als alles andere.
Ja.
Aber das lasse ich in meiner eigenen Wertung irgendwie nicht stehen, weil ich mir denke so, wir verdienen mit dem Tod unser Geld. Das klingt krass, ne?
Ja, ist so.
Oder vielleicht auch mit dem Leid anderer Leute, um es noch mehr zu steigern, Aber warum unterscheidet man dann, wo man sagt, jetzt irgendwie, wenn sich ein 17-Jähriger suizidiert, das ist dann wohl nicht so schlimm. Und da kann man dann eine Rechnung schreiben. Also nee, diese Diskussion, ihr merkt ja schon, das führt für mich so ins Nichts. Das ist für mich
ja. Also deswegen, ich finde es auch Quatsch, da zu sagen, so was, ihr verlangt dafür Geld? Ja, wir verlangen dafür Geld, weil wir haben auch extra einen schönen Raum dafür eingerichtet. Wir haben da investiert, wir haben Leute, die kennen sich damit profimäßig aus, die müssen auch erst ausgebildet werden. Wir stellen entsprechend Möglichkeiten zur Verfügung, blockieren extra 2 Stunden unsere Räumlichkeiten, wenn die Eltern nochmal betreut mitwaschen wollen und sowas, dekorieren alles hin. Also wer da erwartet, dass es nichts kostet,
finde ich auch seltsam.
Ist so ein Quatsch, meiner Meinung nach. Ne? Du diskutiert da gerne mit uns in den Kommentaren drüber.
Ja.
wir sind dafür Diskussionen offen. Aber so funktioniert die Welt halt einfach irgendwie nicht. Aber es ist trotzdem ein wichtiges Thema. Wichtig, dass man da sich dem auch widmet, sage ich mal, und auch eine Bühne bietet, hört sich ein bisschen komisch an, aber eine Fläche bietet oder den Eltern Möglichkeiten an die Hand gibt, die sie entweder ergreifen oder halt auch nicht. Das muss ja auch jeder für sich selbst wissen, wie er oder sie das dann gestalten, sage ich jetzt mal.
Ja, wir bei Burger, wir nehmen das Thema sehr wichtig, sehr ernst und haben uns tatsächlich so ein bisschen auch darauf spezialisiert. Wir kommen zur nächsten Frage. Micha möchte wissen, was passiert mit den Überresten eines Verstorbenen, wenn das Erdgas nach Jahren aufgelöst wird? Das spiele ich dir mal so ein bisschen zu, diesen Ball, Luis, weil du kennst dich doch mit den verschiedenen Verwesungsstufen aus. Was hast du gelernt in einer Ausbildung? Ich weiß noch, ich habe es auch gelernt damals.
Ja, stimmt.
Kriegst aber auch nicht mehr so zusammen. Du musst es nicht komplett ausführen, aber mir geht es im Endeffekt auch darum, was passiert denn dann so in dem Erdgrab und vor allem auch, wie schnell sind da nur noch Knochen übrig, bis hin zu, lösen sich die Knochen auch irgendwann auf?
Ja. Das ist natürlich, also da kommt es immer sehr, 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 sehr stark drauf an, sage ich jetzt halt mal. Es gibt da so eine Tabelle, aber die habe ich auch schon mal vorgelesen.
Mhm, ich weiß, ja.
Ja. Das ist super, super, super unterschiedlich. Aber im Prinzip kommt es auch viel auf den Zustand drauf an vom Körper. Also ist ein Krankheitsbild, ne, sozusagen. So ganz banale Sachen auch, wie zum Beispiel, ob man vorher noch mal groß auf dem Klo war oder nicht.
Okay, krass.
Naja, ganz ehrlich, wenn du, also ich sag's mal so, wie es ist, wenn du vorher noch mal kacken warst, ja, ganz ehrlich, so ist ja. Es doch, dann sind da weniger Bakterien in meinem Körper
von Start aus drin
als nicht.
Ja.
Genau. Es gibt aber so Veränderungen, so eine Tabelle, aber wichtig, ich erkläre euch das gleich alles mal ein bisschen, ist auch ein spannendes Thema, aber daraus kann man keine Regel machen, sage ich jetzt halt mal, ne? Genau. Also natürlich setzt erstmal die sicheren Todeszeichen. Die setzen ein, geht es tatsächlich schon so 15 bis 20 Minuten nach dem Tod los, natürlich, dass das Blut absinkt. Das ist die Hypostase des Blutes, das heißt, gemäß der Schwerkraft sinkt das Blut halt quasi ab und dann entstehen irgendwann die toten Flecken, ne? Mhm. Kennt man ja, ist dann wie so ein starker Sonnenbrand. Ein sicheres Todeszeichen dann.
Wie du sagst, kennt man ja. Kennt man, das kennt ihr doch, das ist wie so ein Sonnenbrand.
Der Sonnenbrand kennt man ja.
Das schon, ja, aber die Todeszeichen kennen wir nicht.
Kennt man vielleicht nicht, nee. Leichenstarre setzt natürlich ein. Und das auch je nach Umständen, Temperatur spielt da auch noch eine Rolle. So 2 bis 4 Stunden könnte man sagen, dass die einsetzt. Und dann kann es aber auch schon so 24 bis 48 Stunden nach dem Tod losgehen, dass so grünliche Flecken am Bauch zu sehen sind, Verwesungsanzeichen. Es breitet sich dann irgendwann aus über den Bauch. Aber ich hatte auch schon Fälle, da siehst du nach 3 Tagen noch nichts. Ne? Super unterschiedlich. Und ich hatte schon Tage, da siehst du nach 24 Stunden, oh, wird schon sehr, sehr, sehr grün und bläht sich alles auf. Genau. Wenn man aber dann so ein bisschen weitergeht, 96 bis 120 Stunden kann es dann passieren, dass stärker Geruch dann schon auch zu spüren ist. Fäulnisblasen auf der Haut. Das ist alles super unterschiedlich, aber es ist ja auch spannend, was passiert dann wirklich so dann danach. So 14 bis 21 Tage nach dem Tod kann es dann so sein, dass die ganze Körperoberfläche grün, braun, rot ist. Dann so, da ist wirklich die Verwesung dann schon voll am Start. Fäulnisblasen, die Augen treten hervor, Nägel und Haare fallen dann aus. Alles schon erlebt, aber auch schon früher alles erlebt. Also diese Zeitangaben sind immer sehr mit Vorsicht zu genießen. 3 bis 6 Monate.
Jetzt wird es ja spannend auch für die Frage, ne?
Genau. Ist es dann so, dass dann der Inhalt aus Bauch und Brusthöhle, der kann sich dann ergießen sozusagen. Also das verflüssigt sich dann alles im Grab. Und dann, ja, ist es wie so eine große Flüssigkeit alles irgendwie. Also, und nach einigen Jahren zerfällt dann so das Skelett. Und die Knochen, die dauern am längsten, logischerweise, ne?
Das Demineralisieren, wie lange dauert das?
Lang.
Ich glaube, ich habe mal gelesen, 50 Jahre oder sowas?
Bis alles komplett weg ist? Boah, das weiß ich auch gar nicht so genau. Ich kann euch aber auf jeden Fall sagen, dass du nach 15, 20 Jahren hast du auf jeden Fall auch noch Knochen, die du da rausziehst.
Definitiv, ja. Ich musste jetzt währenddessen die ganze Zeit so innerlich ein bisschen schmunzeln, weil ich mir gedacht habe, die arme Micha möchte eigentlich nur wissen, was passiert, wenn das Grab aufgelöst wird mit den Resten. Luis macht so den ganz großen Wurf. Beginnend bei den Leichen.
Nee. Du hast gefragt, du kennst dich mit der Verwesung aus.
Ja, ja.
Also habe ich was zur Verwesung erzählt.
Geführt. Auf jeden Fall, die arme Micha sitzt jetzt da, hört den Podcast, will eigentlich nur das wissen. Jetzt weiß er aber so, dass die Augen hervortreten, die Nägel fallen aus und man wird grün, blau und gelb.
Du wolltest, also, dass ich die Stufen der Verwesung erkläre.
Ich weiß, das hast du super und gemacht.
Ich habe sie erklärt.
Auf jeden Fall, wenn man es nochmal auf ihre Frage zurückführt, diese Knochen, die sind dann in dem Garb auch drinnen, werden, wenn das Garb aufgelöst wird, nicht entnommen. Die bleiben drin in dem Erdgarb. Also prinzipiell ist es auf den Friedhöfen, zumindest auf den Friedhöfen, mit denen wir zusammenarbeiten, so, dass der Aushub danach, wenn das Grab geschlossen wird, immer wieder reinkommt. Selbst wenn man das Grab aufgelöst hat oder der Stadt, der Gemeinde, der Kirche zurückgegeben hat. Ja?
Ja.
Also ich erinnere mich, als wir gebaggert haben, haben wir ganz oft, ne, Schädel, Knochen, Oberschenkelknochen, ist ja der größte Knochen auch, rausgebaggert. Das ist dann immer in dem Erdhäufchen oder in dem Erdhaufen neben dem Grab. Ja. Und danach kommt alles schön brav
weißt auch du, wieder Oberschenkelknochen rein. Auf schlau heißt?
Ja, Humerus.
Nee? Nein.
Wie auf schlau heißt?
Ja, aber du hast gerade Humerus ist der Oberarm.
Ach so, okay. Was Oberschenkelknochen heißt?
Ja.
Femur.
Ja. Hey. Oh, Alter, er kann es noch.
Oh Mann, jetzt haben wir uns verzettelt. Also, nächste Frage.
Der Thomas fragt, wie bereitet ihr euch auf den Podcast vor? Ist das nicht sehr zeitaufwendig? Und ich glaube, da hast du nicht anständig recherchiert, weil die Frage hatten wir schon.
Wirklich? Das stand aber nicht in deiner Liste. Wir haben nämlich tatsächlich eine Liste.
Ich glaube, wir hatten sie.
Wo alle eure Fragen drinstehen. Hast du die Liste nicht ordentlich geführt?
Das kann natürlich sein, ja. Ach, oder vielleicht täusche ich mich auch. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir schon mal drüber geredet haben.
Wie auch immer.
Auf jeden Fall.
Ihr verzeiht uns, wir reden nochmal drüber.
Ja, genau. Also ja, ist schon sehr aufwendig.
Ja.
Ich habe gestern meine Skripts, also wir haben ja immer 4 Folgen Aufnahmetag und jeder macht immer so 2. Und ich habe das eine Skript über die Nahtoderfahrung. Sehr spannender Podcast übrigens. Ich weiß nicht, ob diese Folge jetzt danach oder davor kommt. Ist auch ganz egal. Hört sie euch an. Wir haben einen Gast oder besser gesagt eine, was ist die weibliche Form von Gast?
Auch Gast.
Auch Gast?
Ja.
Gästin.
Ja, genau.
Nein, also einen weiblichen Gast. Eine sehr nette Dame, die sich bereit erklärt hat, über ihre Nahtoderfahrung zu sprechen. Die hatte nämlich eine. Und darüber haben wir eine Folge gemacht. Und entweder ist sie schon da und dann hört sie euch an, super spannend. Oder sie kommt noch, dann könnt ihr gespannt sein. Und die Folge, die habe ich schon ein bisschen früher vorbereitet. Aber ich muss ja noch eine machen für heute. Und die habe ich dann gestern Abend noch nach dem Essen um 21 Uhr beim Autoladen habe ich mich mit meinem Service reingehockt. Hat gewittert wie Sau. Und ich würde sagen, für eine Folge brauche ich immer so eine Stunde. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja, okay. Also, nee, ich habe gestern tatsächlich 4 Stunden für 2 Folgen gebraucht.
Alter.
Aber ich fuchs mich da gerne auch rein. Oh. Kennt ihr vielleicht auch, man hat so ein Thema, da beißt man sich fest. Ich hab 3 Monitore, ich recherchiere dann.
Krass.
Ich hab hier ChatGPT-5 offen, dann habe ich Claude offen oder Claude, wie das heißt, Google noch offen, weil da musst du ja immer gegenprüfen, ne? Weil du kannst ja nicht alles nur über ChatGPT reinballern. Und das macht mir dann Spaß, mich da so richtig schön reinzufuchsen.
Ja. Ihr seht, Leute, da steckt wertvolle Zeit hinter. Also helft uns und bewertet den Podcast, teilt ihn und hört fleißig weiter zu. Und dann freuen wir uns. Und dann, ihr könnt uns damit belohnen. Das freut uns dann immer sehr, wenn sich diese Arbeit auch lohnt, die wir uns da tatsächlich machen.
Und wisst ihr, für mich ist der Podcast tatsächlich so ein Ausgleich zum restlichen Arbeitswahnsinn.
Also ist es wieder soweit, dass es
ja, genau. Es ist für mich wieder so mein kleines geschütztes Zimmer. Es hören ja auch nicht so viele Leute zu. Es sind ja nur ein paar Tausend.
Ja.
Nee. Also von daher, jetzt weißt du, Thomas, Bescheid, wie wir unseren Podcast vorbereiten. Und ihr wisst auch Bescheid. Wir kommen leider zur letzten Frage. Und dann ist auch schon wieder Schluss mit Q&A heute.
Zur letzten Frage?
Ja.
Nee, da fehlt noch eine Seite.
Wirklich? Oh, tatsächlich. Okay.
Ja, da müssen wir schnell vor.
Wir müssen hier schnell, weil...
Wir haben jetzt einen Termin gleich, ne?
Wir haben gleich einen Call, ja.
Oh.
Also... Bulldog Mom fragt, wann kommt euer zweites Buch raus? Ja, da würde ich mal vorschlagen, wir fragen den, der es gerade schreibt und der an dem Buch arbeitet, weil das Buch ist tatsächlich diesmal nicht mit von mir, sondern es ist nur vom Luis.
Stimmt, du wirst
über den Luis.
Du wirst auch namentlich genannt.
Danke, das ist lieb.
Ja, im Prolog. Es ist ein kalter Wintertag im Jahre 2010. Nein. Also läuft super, kommt nächstes Frühjahr wahrscheinlich raus. Ich glaube, ich darf noch nicht so viel...
Darfst du den Titel schon nennen?
Teaser? Nee, glaube ich nicht. Nee. Also auf jeden Fall, das Cover steht schon ziemlich cool.
Schaut mal rüber auf Instagram, ich poste das Foto.
Nee, du postest das Cover nicht. Du hast das nicht mal. Von
Doch,
daher.
Klar ist.
Du hast es.
Na klar.
Hast du auf WhatsApp geschickt?
Ja.
Oh, scheiße. Okay. Ja. Nee, auf jeden Fall läuft gut, sehr, sehr spannend. Mache ich natürlich in Kombination mit einer Ghostwriterin. Das heißt, ich sitze da tatsächlich nicht selber und tipsel da die Wörter runter. Genau, aber ich habe auch schon, also es gibt auch schon was zu lesen, habe ich schon durchgelesen, bin da immer wieder am Umändern und wir sind da im stetigen Austausch. Und es wird sehr, sehr, sehr spannend. Es geht so um diesen Crash auch von am einen Tag irgendwie bist du dann auch noch nominiert für den Riesenpreis, stehst auf dem roten Teppich, alle wollen was von dir haben, irgendwie Fotos und hier und da. Und dann trittst du da oder bist dann im Fernsehstudio aktiv da neben Florian Silbereisen und Andreas Gabalier auf jeden Fall irgendwie und neben den richtigen Stars halt irgendwie. Und keine 24 Stunden später stehst du irgendwo auf dem Dorf und holst irgendeinen Verstorbenen ab. Ganz andächtig, alles ist ruhig, du hörst draußen nur ein bisschen die Grillen zirpen und es ist alles irgendwie normal.
Ja.
Um diesen Crash geht's. Ja, genau. Aber es läuft sehr, sehr gut, spannend und ihr könnt euch freuen und das dann auch, glaube ich, im Herbst schon vorbestellen.
Pre-Order.
Pre-Order, das ist ja super.
Da machen wir einen Countdown,
wenn
oder?
Wenn ihr pre-ordert. Ja, ich weiß selber noch nicht wann, aber das, genau.
Es gibt so eine Lego-Seite, Bricklink heißt das, und da gibt's private Leute, die bauen voll die abgefahrenen, ganz tollen Sachen. Und dann kannst du da voten und die Bestgevoteten, die werden dann auch gebaut oder die kann man dann kaufen und die kann man pre-ordern und quasi mit seiner Pre-Order auch finanziell unterstützen. Überlege ich mir, ob ich da so ein Häuschen für 299 Euro pre-ordere.
Ah, okay.
Egal, wir kommen zur nächsten Frage und zwar Freizeitpark-Fan Germany fragt, warum habt ihr eigentlich keine Autogrammadresse? Warum habt ihr keine Autogrammadresse?
Was ist das denn überhaupt?
Lustig, dass du sagst. Ich muss das auch googeln, weil ich mir gedacht habe, was ist das jetzt? Irgendwie eine E-Mail oder was meint sie da? Wenn du Google fragst, eine Autogrammadresse ist ein offizielles Postfach, was ein Künstler oder jetzt ein Podcast wie wir
da
zum Beispiel hat.
Da können die uns was zuschicken, ne?
Genau, dann schicken die uns was.
Fanpost.
Ja, eine Postkarte, wo draufsteht, bitte hier Autogramm unterschreiben oder so und dann schicken wir das zurück.
Das wäre doch lustig.
Aber Spaß beiseite, was ich mir gedacht habe, was wir tatsächlich machen könnten, dass wir uns Autogrammkarten mal drucken lassen.
Und vom Podcast.
Von Leben und Tod. Von Ulut.
Können wir mal machen.
Ja.
Wer eine haben will, der...
Machen wir. Und also, wenn jemand tatsächlich von uns ein Autogramm haben möchte, wir wollen uns da in keinster Weise aufdringen, schreibt uns gerne eine PM auf Instagram oder schreibt uns an podcast@bestattungen-burger.de. Und auf Instagram heißen wir übrigens Um Leben und Tod. Lustig, eine, die uns hört, die ja quasi weiß, wie wir heißen, hat letztens mal gefragt, so, wie heißt ihr eigentlich auf Instagram? Ich habe euch nicht gefunden. Wo ich auch gedacht habe, so...
Vielleicht die Privataccount?
Weiß ich nicht, ja. Ah, wie auch immer.
Naja.
Okay, gut. Jetzt kommen wir aber wirklich zur letzten Frage.
Die Folge ist schon fortgeschritten. Die Sonja fragt, was passiert, wenn jemand im Rettungswagen verstorben ist? Das ist eine gute Frage. Und soweit ich weiß, ist ja dann, also in der Theorie, muss der Rettungswagen dann an Ort und Stelle stehen bleiben, weil du darfst einen verstorbenen Körper nur in Leichenwägen transportieren.
Richtig, ja.
Genau. Bedeutet, angenommen, keine Ahnung, jemand stirbt aus dem Weg vom Land Kaff XY auf dem Weg ins Fürther Klinikum. Keine Ahnung, sagen wir mal von Ammerndorf. Und der stirbt dann auf der Straße dahin, auf der Rotenburger. Und dann muss theoretisch der Krankenwagen stehen bleiben. Weil dann hast du in dem Moment einen verstorbenen Körper im Auto. Aber gut, das kannst du wieder auseinandernehmen. Da muss auch erstmal eine Todesbescheinigung hin, sage ich jetzt das mal, ne? Also der Tod muss auch bescheinigt werden, dann ist die Person offiziell tot. Dafür brauchst du sichere Todeszeichen. Die brauchen auch erstmal, bis sie auftreten. Ich glaube,
im
Alltag ist der Krankenwagen dann in der Notaufnahme angekommen und dann sowieso im Krankenhaus. Ne?
Ich hatte es aber mal anders. War bei uns in der Südstadt in Fürth, wurden wir gerufen zu einem Polizeieinsatz, mussten dann hinterfahren in diesen kleinen Park oder so. Da stand ein Krankenwagen da. Türen waren offen, die haben auf uns gewartet und der ist quasi bei der Reanimation gestorben und die Sanitäter haben dann so konsequent gesagt, ja, dürfen wir nicht.
Gut, ist auch kommen. Richtig eigentlich.
Ja, dann haben wir den, das war aber komisch.
Ja, glaube ich.
Mussten wir den aus dem Krankenwagen raus, an den Sanis so vorbei und bei uns in den Sarg rein. Irgendwie seltsam.
Ja, aber so wäre es in der Theorie.
Genau.
Im Alltag ist dann teilweise anders, aber genau. Und ich meine sogar, es gibt ich weiß nicht, ob es Schleswig-Holstein ist oder Hamburg. Es gibt, glaube ich, ein Bundesland, wo die diese Regelung lockern wollen oder gelockert haben, dass du Verstorbene auch in einem Krankenwagen transportieren darfst.
Ja, genau.
Bin ich mir nicht sicher, ob es stimmt, aber meine ich gehört zu haben.
Ja.
Naja, soviel dazu. Freunde, war wieder sehr spannend. Wir haben jetzt einen wichtigen Termin innerhalb einer der nächsten Folgen. Da geht es nämlich um was geht es da eigentlich?
Es geht darum, wie Rettungskräfte damit genau psychisch zurechtkommen, wenn sie nicht nur einen Verstorbenen vor sich haben, sondern wenn zum Beispiel 10, ja, 15 oder mehr Personen auf einmal gestorben sind.
Spannend. Kommt in... Nee, ja genau, die Folge, die ist schon draußen. Müsst ihr anhören. Super. War diese Straßenbahnfolge. Also nicht so super trauriges Thema, aber sehr, sehr spannend. Da kommt dieses Gespräch und wir schnibbeln uns das jetzt zusammen und haben jetzt einen Termin. Und ihr seid wieder schlauer und müsst uns jetzt nur noch bewerten und folgen. Dann freuen wir uns sehr und dann hören wir uns nächsten Samstag wieder.